Immerhin geht es um nichts weniger als um den Tausch unbeschränkter Freiheit ohne Sicherheit gegen beschränkte Freiheit bei beschränkter Sicherheit. Die Freiheit im Naturzustand ist rechtlich ungebändigt und stößt nur bei der Freiheit des anderen, der als potenzieller Feind erlebt wird, auf seine Grenzen. Die Begriffe von Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben hier keinen Platz. Wo keine allgemeine Gewalt ist, ist kein Gesetz, und wo kein Gesetz, keine Ungerechtigkeit. Gewalt und Betrug sind im Krieg, auch in dem Aller gegen alle, die beiden Kardinaltugenden. Gegen diese Grundüberzeugung, man könnte sie nihilistisch nennen und sie wurde als gottlos bezeichnet, haben Theologen und Moralphilosophen der verschiedensten Richtungen empört Einspruch erhoben. Auch Adam Smith gehörte dazu. In seiner Theorie der ethischen Gefühle bezeichnete er die Lehre von Hobbes als anstößig, da sie voraussetzt, dass es von Natur aus keinen Unterschied zwischen Recht und Unrecht gebe, dass diese Begriffe wandelbar und veränderlich seien. Smith indessen betrachtete Einfühlung und Anteilnahme als zur Natur des Menschen gehörend, der Vergesellschaftung also voraus, nicht etwa erst aus ihr hervorgehend. Schon der erste Satz der umfangreichen Theorie konstatiert, man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen. Im Unterschied zur bindungslosen und ungebändigten Freiheit im Naturzustand ist die Freiheit unter der Herrschaft eines Souveräns gesetzlich geregelt und die daraus resultierende Sicherheit ungleich größer als im Naturzustand, jedoch keineswegs vollkommen. Die Untertanen sind weder vor den Übergriffen des Machthabers selbst geschützt, noch vor denjenigen, die der Machthaber bei anderen duldet. Gegenwehr gegen diese Übergriffe ist für Hobbes nicht erlaubt, seien sie noch so bedrückend. Denn, obwohl man sich vorstellen kann, dass eine so unbeschränkte Gewalt üble Folgen hat, so sind doch die Folgen ihres Fehlens, nämlich der beständige Krieg eines jeden gegen seinen Nachbarn, viel schlimmer. Und immer gilt, der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen und ihnen dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen, dass sie zufrieden leben können, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen. Wenn diese allgemeine Gewalt erst einmal errichtet ist, sei es als Monarchie, Oligarchie oder Demokratie, gibt es kein Recht auf Widerstand. Da jeder Untertan durch diese Einsetzung Autor aller Handlungen und Urteile des eingesetzten Souveräns ist, so folgt daraus, dass dieser durch keine seiner Handlungen einem seiner Untertanen Unrecht zufügen kann und dass er von keinem von ihnen eines Unrechts angeklagt werden darf. Öffentliche Kritik am eingesetzten Souverän, also am Monarchen, am Staat und an seinen Repräsentanten, gilt prinzipiell als unstatthaft. Den Untertanen bleibt nur ein Gewissensvorbehalt, insofern, als sie zwar so handeln und so sprechen, aber nicht so denken und so glauben müssen, wie die Staatsmacht verlangt. Beim Kritikverbot wendet sich der Aufklärer Kant gegen Hobbes, obwohl er dessen Souveränitätsauffassung bis dahin zugestimmt hat. Die Souveränität muss unantastbar bleiben, weil alle Widersetzlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Macht, alle Aufwiegelung, um Unzufriedenheit der Untertanen tätig werden zu lassen, aller Aufstand, der in Rebellion ausbricht, das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist, weil es dessen Grundfeste zerstört. Und dieses Verbot ist unbedingt, sodass, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts Gesetzgeber zu sein, nach dem Begriff des Untertans verlustig gemacht haben, dennoch dem Untertan kein Widerstand als Gegengewalt erlaubt bleibt.